Ihr Lieben, ich freue mich so richtig, heute wieder hier zu stehen und mit euch über Gottes guten Wege in unserem Leben nachzudenken. Das machen wir mit der dritten Predigt zur Jahreslosung 2025. Prüft alles und behaltet das Gute. In der ersten Predigt ging es darum, dass Paulus bei diesem Satz hauptsächlich an unseren Umgang mit den Erfahrungen mit dem Heiligen Geist denkt. Es kann immer wieder Irritationen und Unsicherheiten geben. Aber bei all dem ermutigt Paulus, mit dem Heiligen Geist offen umzugehen und zugleich zu prüfen, dass das Gute von ihm nicht mit etwas anderem verwechselt oder vermischt wird. Mit etwas Menschlichen von anderen Menschen oder mit etwas Persönlichem, was nur seelisch in uns abgeht. Die zweite Predigt war ein Dialog mit Markus. Wir sprachen darüber, wie sich dieses Prüfen im alltäglichen Lebenssituationen anwenden lässt. Jürgen, noch bei der alten Predigt, bei der anderen Folie bleiben. Der zweite Predigt war ein Dialog mit Markus und wir sprachen darüber, wie sich dieses Prüfen im alltäglichen Situationen anwenden lässt. Dabei haben wir anschaulich ein paar Vergleiche zum TÜV gezogen, aber auch gesagt, dass die Aufforderung, alles zu prüfen, uns keine neue Gesetzlichkeit aufstülpen will und dass, wo das Prüfen nicht möglich ist, wir einfach kindlich Gott vertrauen dürfen und ihn um seinen Schutz und um seine Führung bitten können. Wenn ich dabei war, könnt ihr gerne beide Predigten auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Heute nun die dritte Predigt. Michael hat schon darauf hingewiesen, es geht um das Prüfen von einer noch ganz anderen Seite, nämlich, dass wir Gott in uns selbst hineinschauen lassen. Zwar steht es so in unserer Jahreslosung nicht direkt, aber das gehört doch zum Glaubensleben generell dazu, dass wir unser Herz für Gottes sogenannten TÜV offen halten. Denn so kann uns jedes Prüfen, das wir vornehmen, nur besser gelingen. Ich verbinde diese Predigt mit dem bekannten Psalm 139, der dem König David zugeschrieben wird. Michael ist schon darauf am Anfang eingegangen. Der Psalm ist an sich einfach fantastisch. Es lohnt sich, ihn noch und noch und noch einmal zu lesen. Wie kein anderer Text der Bibel beschreibt er die Einzigartigkeit des Menschen. 18 von 24 Versen, also mehr als zwei Drittel lang, besingt David sehr poetisch, aber auch mit tiefen gedanklichen Ausführungen, wie genial Gott jeden von uns kreiert hat. Man kommt da beim Lesen einfach nicht aus dem Staunen. Deswegen lieben wir auch diesen Text so sehr und verwenden ihn medial in jeder Breite. Auf Postkarten, tolle Andachten werden darüber gehalten. Viele Bücher geschrieben, schöne Illustrationen gemalt. Wir lieben es und es tut uns gut, so positiv gewertet und gesehen zu werden. Ein genialer Psalm, ein Kunstwerk, ohne das die Bibel wahrscheinlich etwas ärmer wäre. Und doch gibt es da eine Wende. Ab dem Vers 19 hören wir nichts mehr von der Bewunderung unserer Einzigartigkeit. Plötzlich bricht David wie ein Staudamm aus dem Mund ein Schwall von Worten, die ein krasser Gegenteil zu all dem Staunenswerten davor am Menschen sind. Jetzt hört ihr das euch zu. Aber packt euch fest an dem Stuhl oder wie auch immer. Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen? Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen? Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Puh, das erwartet man als Leser in so einem schönen Psalm über die Einzigartigkeit des Menschen, wie wunderbar er von Gott kreiert worden ist, einfach nicht. Viele sind an dieser Stelle schockiert. Manche lesen sogar den Psalm deswegen auch nicht weiter, nur bis hierher. Bleiben sozusagen lieber nur bei dem Teil, wo es von der Schönheit des Menschen geht, der einen bestätigt, erhöht, lässt glänzen. Und vielleicht kann man aus damaliger Perspektive verstehen, dass ein wahrhaftig frommer Jude in dieser Weise seinen Gott verteidigen möchte und bereit ist, sich gegen alle zu stellen, die sich gegen seinen Gott stellen. Das kennen wir auch heute in bestimmten Religionen, die so fanatisch und konsequent das vollziehen. Aber scheinbar sagt dem David sein eigenes Herz etwas anderes. Es fühlt sich einfach nicht wohl, bei solchen extremen verbalen Ausbrüchen und radikalen Parolen, die aus ihm wie ein Gift strömen. Und ich sehe David vor meinem inneren Auge nach diesem Worteschwall in die Knie sinken und mit zusammengeschlagenen Händen an der Brust ehrlich zu diesem Gott, vor dem er gerade in diesem Redeschwall gesprochen hat, bitten. Und da kommt jetzt die Folie hier. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und das macht schon wieder Sinn, so ein ehrliches, demütiges, absolut offenes Gebet zu halten von dem gleichen Gott, der einen so wunderbar geschaffen hat und gegen so viele Menschen auch sind. Aber es macht Sinn, so ein Gebet zu sprechen. Das kann uns Lesern wieder gefallen. Denn das klingt nach realer Selbsterkenntnis, wie man als Mensch oft wirklich ist. Neben all dem Schönen und Guten an uns, Lobenswerten, oder wie man unter bestimmten Umständen auch sein kann. Aber es klingt auch nach Einsicht, Entschuldigung und Bereinigung. Das gute Bild über den bewunderungswerten Menschen schimmert wieder durch und damit ein Stückchen Stimmigkeit, wie Gott sich ihn gedacht hatte. Ein wenig Glanz von seinem Ebenbild Gottes schimmert durch bei diesem Gebet. Und auch literarisch ebnet diese aufrichtige Bitte Davids den stilistischen Bruch nach dem Motto Ende gut, alles gut. Der wunderbar geschaffene Mensch kommt ein Stückchen in Einklang mit seinem schwer zu bändigenden Herzen. Somit ist es wirklich ein sehr schöner, ein sehr guter, ein sinnvoller und wichtiger Psalm, geistlich sehr wertvoll und zugleich so nah im Blick auf alltägliche Lebenswirklichkeiten. Deswegen ist es nur gut, dass wir ihn heute in Verbindung zu unserer Jahreslosung setzen. Und das möchte ich tun, indem ich nun dazu einige Fragen stelle und versuche darauf Antworten zu finden. Dazu erscheint die nächste Folie und diese Fragen sind: Warum sollte Gott mein Herz prüfen? Oder Wie kann das geschehen? Konkret. Wie oft und wie intensiv sollte das betreiben? Zunächst die erste Frage. Warum sollte mein Herz von Gott geprüft werden? Was bringt es überhaupt? Nun ist es so, dass das jüdische Herz die Mitte des Menschen ist. Dort ist alles Mögliche drin. Wünsche, Betrachtungen, Bestrebungen, Liebe, Träume, Schmerz, Wunden, Versagen, Verzweiflung und. Das alles ist nicht ausgeglichen in diesem Herzen und kann in einer Welt wie diese auch nicht sein und nicht werden. Deswegen kommt es zu Verstimmungen immer wieder und auch zu falschen Handlungen. Manchmal bewusst und öfters nicht bewusst. Und das macht uns zu schaffen. Und das gefällt auch Gott nicht. Und so ist es eigentlich auch unser inneres Bedürfnis, nach einem Ausgleich zu suchen, nach einer Verbesserung, nach einer Stimmigkeit. Und allein wir in uns schaffen das nicht. Allein sich selbst reflektieren und bessern zu wollen und sich zu stimmen, packen wir nicht. Es geht bis zu einem gewissen Grad, ja, aber so richtig gründlich und tiefherzig geht es nicht. Da müssen wir schon Gott an uns ranlassen und das ist gut so. Oft verlieren wir die Orientierung in alltäglichen Fragen und Situationen. Wir haben bestimmte Werte, an denen wir uns orientieren und auch die Bibel als Richtschnur für unser Leben oder etwas noch anderes, aber in den Anforderungen, wie sie miteinander oft auch sich überkreuzen im Alltag, kommen wir da immer wieder vom Weg ab. Wir verlieren die Orientierung. Das ist genauso wie bei der Wanderung, den Signal im GPS-Gerät zu verlieren oder die Karte nie dabei zu haben und sich in einer Gegend einzufinden, wo es einfach unbekannt wird. Da braucht man Orientierung. Ohne dreht man sich im Kreis oder läuft eben in eine völlig falsche Richtung und das kann auch gefährlich sein. Oder die Umstände im Leben ändern sich. Politisch kann sich was ändern, beruflich kann sich was ändern, familiär kann sich was ändern, gesundheitlich kann sich was ändern. Das kann uns total verunsichern oder zu falschen Handlungen antreiben. Da braucht man eine Orientierung und eine Korrektur, eine Verwurzelung, eben eine gewisse TÜV-Erfahrung. Dass das, was ich jetzt tue, das, was ich tun werde oder was jetzt dran ist, ist mit Gott abgestimmt und das wird funktionieren. Oder manchmal bringen auch andere Menschen uns auf den falschen Weg oder auf falsche Gedanken oder verführen uns zu falschen Handlungen. Das passiert immer wieder. Und sicherlich möchten wir nicht immer alles zugeben und wir können nicht alles immer einsehen, weil das alles so verschiedene Dimensionen hat. Man kann das erklären, begründen, man hat nur Teilschuld oft dabei. Es ist gut, auch Gott mal da mitreden zu lassen, einfach in die Tiefe des Herzens, in aller Schattierungen, zwischen alle Motive Gott mal schauen lassen. Da werden wir uns auch selber besser verstehen, wenn Gott uns prüft. Oder wir haben auch bewusst falsch gehandelt, weil wir uns für eine bestimmte Strategie entschieden haben. Oder für ein bestimmtes Ziel. Wir haben etwas aufbegehrt, das muss ich haben, das muss ich erreichen. Oder wir haben vielleicht gar nicht hingehört, wo wir gewarnt wurden und deswegen falsch gehandelt haben, bewusst. Und wir waren unwillig, etwas einzusehen. Oder wir haben einfach nicht die guten Motive gewählt, denen wir nachgegangen sind. Und gerade an solchen Stellen, die ich jetzt genannt habe und an vielen anderen mehr, ist es gut, wenn Gott in unser Herz hineinschauen kann und mit uns mitdenken, mitreden kann und dass wir dahin kommen, dass er auch uns ein bisschen zeigt, was falsch läuft, was nicht stimmig ist, was besser werden könnte. Und gerade an der Stelle sind wir wiederum bei der ersten Predigt, sendet uns Gott den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist in uns, der uns dann diese Signale sendet. was Gott möchte, wo Gott uns anrühren möchte, wo Gott uns in eine andere Richtung führen möchte. Und das ist eine schöne Gabe, die wir so erfahren dürfen. Die biblische Diagnose zu unserem Herzen ist an vielen Stellen richtig verheerend. Die Bibel setzt sich an vielen, vielen Stellen mit der Beschaffenheit des menschlichen Herzens. Und ich lese uns nur zwei Verse daraus, die exemplarisch dafür stehen, wie kritisch diese Diagnose der Bibel für unser eigentliches Herz steht und wie gefährlich das sein kann mit unserem Herzen. In 1. Mose 8 heißt es, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das sagt Gott, wo er mit Noah den zweiten Bund schließt, nachdem er die Welt vernichtet hat, weil es mit den Menschen nicht mehr weiterging. Und dennoch Gott sagt, ich werde treu bleiben, es wird Nacht und Tag geben, Frost und Hitze. Ich bleibe treu und lasse die Welt bestehen, weil das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und Jeremia 17, Vers 9 heißt, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Luther sagte so schön, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Ihr Lieben, und Hand aufs Herz, wer von uns kennt das so nicht in sich selbst? Wenn man in sich selbst ehrlich hineinschaut, wenn man wirklich einfach mal zugibt, was man alles denkt, was man alles treibt im Herzen, es stimmt irgendwo bis heute. Und das gefällt uns meistens auch nicht. Deswegen vermeiden wir diese direkte Konfrontation damit. Und die Bereinigung dieser Schieflage, dieser Unstimmigkeit, dieses durch und durch kranken Herzens, das fällt uns sehr schwer. Obwohl wir wohl wissen, dass es wichtig ist und gut ist. Nicht nur geistlich, sondern auch so, beziehungstechnisch. Und von der Gesundheit her. Und auch da gibt uns die Bibel viele Tipps im Blick auf das Herz. Ich lese nur einen einzigen Vers exemplarisch für diese Schiene. Dass Gott möchte, dass unser Herz gesund bleibt, in jeder Hinsicht, geistlich, seelisch, auch körperlich, medizinisch. Aber dass auch das Herz ein Bereich ist, wo wir ausgeglichen sind, wo etwas Besonderes in uns dort reifen kann. In Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Frage, wie kann das geschehen? Wie lässt man sein Herz von Gott prüfen, ganz konkret? Zunächst sei gesagt, wenn man den Eindruck hat, es ist dran, zu Gott mit dem TÜV zu gehen, dann sollte man diesem Ruf des Herzens nachgehen. Und wenn man diesen Ruf angenommen hat, dem nachgeht, sollte man auch Gott gerne lassen, dass er da dran gehen darf. Richtig einladen. Gott, komm, komm in mein Herz. Erforsche mich, sagt David hier. Prüfe mich. Das ist eine Willenserklärung. Ich stimme dem zu, was schon längst fällig ist. Ich öffne mein Herz und du darfst jetzt. Komm herein, das ist mir Anliegen. Ich brauche das. Manchmal lädt uns nicht unser Herz dazu ein, zu Gott zu gehen und ihn prüfen. Also nicht unser Herz lädt Gott ein, manchmal lädt sich Gott bei uns ein und klopft leise oder zunehmend stark und laut oder manchmal noch lauter, damit wir die Chance nicht verpassen und eben nicht in die Irre geraten. Er lädt sich selber bei uns ein. Und das kann sehr unterschiedliche Formen haben, wie das geschieht. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber das wäre dann an der Stelle sehr nicht gut, wenn man das ignorieren würde, dem ausweichen würde oder sich selbst irgendwie ablenken. Es ist gut, diese Prüfung, diesem sogenannten Gericht Gottes, dieser Einsicht Gottes in unser Herz so und so, freiwillig oder von ihm aus angeregt, zu stellen. Es ist sogar ein Dürfen. Es ist ein Privileg, wenn man will, denn das führt zum Guten am Ende. Wir vermeiden das und möchten lieber das hinausschieben, aber Gott drängt darauf, weil er möchte uns möglichst viel ersparen lassen, was wir eben durch einen Missstand in unserem Herzen leider erleiden werden. Gottes Liebe rettet uns manchmal vor uns selbst. Und konkret heißt es, in die Stille gehen. Einfach sich Zeit nehmen und diese Türerfahrung vollziehen. Ich nehme mich aus dem alltäglichen Verkehr raus und begebe mich auf eine Rampe. Lasse mich anschauen von Gott, von innen, von dem, was ich verborgen vor den Menschen halte, von dem, was ich selber vielleicht nicht verstehe und auch nicht definieren kann, was in mir abgeht. Ich lasse das einfach Gott anschauen. Und dann fange ich einfach an, ganz ehrliche Worte von Gott zu formulieren. Nicht das, was ich gelernt habe. Nicht das, was ich schon vielleicht immer Gott gesagt habe. Sondern ich spreche Gott einfach alles aus, wie ich wirklich bin und wie ich mich wirklich fühle. Ich bin transparent, zugänglich und eben ehrlich. Und so eine Gemeinschaft liebt Gott und er braucht sie und vor allem ich brauche sie. Da kommt Gott richtig zutiefst in mich hinein und nicht nur bis an die Fassaden, die ich so pflege oder einfach vorbaue. Und das ist besonders dann wichtig, wenn wir ernsthafte Gespräche mit anderen Menschen haben, dass wir Gott so an uns heranlassen, dass wir unsere Motive von Gott anschauen lassen, unsere Absichten. Oder es ist wichtig, vor wichtigen Entscheidungen so Gott an sich heranzulassen, auf diese Weise, durch Stille, durch ehrliches Gebet. Was leitet mich eigentlich vor dieser Entscheidung? Angst, Verzagtheit, Not, irgendein Druck oder vielleicht meine Selbstbehauptung, eine Euphorie für etwas oder vielleicht irgendwelche Umstände treiben mich in diese Situation, ich muss mich für etwas entscheiden. Allein das schon mit Gott zu besprechen, wird uns helfen, die richtigen Weichen zu setzen, sowohl im Gespräch mit anderen Menschen, das wichtig ist, als auch vor den richtigen Entscheidungen, die auch für unsere Lebensperspektive dann eine Rolle spielen. Und auf jeden Fall, egal wie man sich dieser Prüfung, diesem Typ Gottes unterstellt, ist es gut, auch hier und da in der Bibel nachzulesen, nachzuschlagen und zu schauen, was sagt uns die Bibel zu dieser Situation. Man kann im Internet immer wieder nach Stichwort viele Hinweise finden, welche Bibelstellen passen in diese und jene Situation von mir. Und so kann man sich auch die Botschaft der Bibel aneignen. Und das tut gut. Oder mit jemandem noch dazu ins Gespräch zu kommen über das Trachten meines Herzens, über meine Situation. Ich öffne mich Gott gegenüber, aber ich gehe zu einem Menschen und lasse ihn mit mir ein Gespräch führen. Das kann sehr, sehr richtungsweisend sein oder auch zielführend werden. Aber immer dabei ist wichtig, wenn wir das tun, wie kann das geschehen, dass wir wissen, wenn Gott uns prüft, bedeutet das nicht unbedingt, dass Gott über uns ein Urteil fällen wird. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben. Das ist kein Gericht. Es ist ein Gespräch. Es ist eine erlebte und gestaltete Gemeinschaft mit ihm. Und so werden wir aus diesem Gespräch, aus dieser Gemeinschaft herausfinden, ob ich oder du auf dem falschen Weg sind oder die Tendenzen uns dahin führen. Und Gott schlägt diese Bitte, erforsche mich, Gott, prüfe mich, Gott, schlägt sie niemals aus. Und er kommt nicht mit Waffen daher und wartet schon auf dich erschützen zu wollen. Überhaupt nicht. Er wird dich seelsorgerlich und sehr feinfühlig und vor allem eben individuell, wie du und deine innere und äußere Welt um dich herum aussehen, so wird er auch dich behandeln. Es ist ein Privileg. Es ist gut, so mit unserem Gott zusammen zu sein und auf dem Weg zu bleiben. Oft ist auch Umkehr die Folge eines solches Gebets, eines solchen TÜV-Prüfung. Ja, aber gerade die Umkehr ist oft das einzig Richtige. Und ich denke, dass viele von euch das schon oft erlebt haben. Ich auf jeden Fall sehr oft. Die dritte Frage: Wie oft und wie intensiv sollte man das angehen mit der Prüfung, mit dem TÜV von Gott? Ja, wir sind täglich im Verkehr. Im Verkehr mit Lebenssituationen, im Verkehr mit verschiedenen Anforderungen, im Verkehr mit verschiedenen Begegnungen, mit Umgang mit Menschen und so weiter. Alltägliche Themen, alltägliche Begegnungen bestimmen oft auch unser Inneres, wie wir empfinden, wie wir reagieren. Und oft kommt auch das raus, was wir gar nicht haben wollten, unter bestimmten Umständen. Und da ist so, dass das Prüfen des Herzens erspart in diesem täglichen Verkehr Kollisionen und auch die Schäden für mich selbst und auch für andere Menschen. Wir erleiden viel Nicht-Gutes im Alltag, weil wir viel zu selten zu Gott gehen und mit ihm im Voraus oder auch danach darüber sprechen, was geschieht oder was geschehen ist. Das ist nicht gut. Das TÜV oder der TÜV für das Auto einmal in 2 Jahren ist uns angenehm. Nicht so oft, nicht so teuer. Es ist gut, einmal in 2 Jahren. Und dennoch sicher unterwegs sein für sich selbst, für die anderen. Aber mit dieser Herzensgeschichte, es ist gut, öfters zu Gott auf die Rampe zu gehen. Oder Gott in sein Kämmerlein einzuladen. Oder mit Gott direkt vis-à-vis unter 4 Augen am Tisch zu sprechen. Oder wie auch immer. Es ist gut, öfters. Ich würde sagen, so oft wie möglich. Je öfter, umso besser. Ich kann 3 Wochen lang irgendwo in Lappland unterwegs sein und ununterbrochen mit Gott reden. Und dabei ist das Herz sowas von offen. Und da ist so eine dichte Gemeinschaft, so eine lebendige, so eine persönliche Gemeinschaft. Da sage ich so, Gott, ich will nicht mehr, dass wir damit aufhören. Möge es so bleiben. Und diese Erfahrung bringe ich in den Alltag. Und versuchen Sie im Alltag auch möglichst intensiv zu praktizieren, damit diese Perle mir nicht verloren geht. Die tiefe persönliche Gemeinschaft mit meinem Gott. Mitten im Leben, in all den alltäglichen Situationen. Also so oft wie möglich. Besonders dann, wenn wir spüren, wir kommen irgendwie von dem richtigen Weg. Spätestens dann sollte man schleunigst zu Gott gehen. Und vielleicht auch nicht nur ein stilles Gebet oder Stille halten und ein Gebet praktizieren durch Aussprache, sondern auch vielleicht fasten, sich eine Zeit vornehmen, dass man sagt, 3 Tage oder 1 Tag und 1 Woche investiere ich in diese Gemeinschaft mit Gott, indem ich auf etwas verzichte, was mich sonst sehr stark beschäftigt oder gefangen hält oder ich dafür viel Zeit und Kraft aufwende. Und diese Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit investiere ich in die Gemeinschaft mit Gott. Ich faste von etwas für meine Beziehung mit Gott. Oder ich gehe in das sogenannte hörende Gebet, wo ich mit anderen Menschen in Kontakt trete. In der Friedenskirche in Braunschweig wird so ein Dienst angeboten. Wir machen das auch bei uns indirekt, beim Krankengebet, in der Seelsorge und auch in anderen Gebetstreffen geschieht das durchaus bei uns auch hörendes Gebet. Aber man kann es auch spezifisch für sich in Anspruch nehmen. Ich war jetzt beim Theologischen Konvent 4 Tage lang und da haben wir von der geistlichen Gemeindeerneuerung auch diese Dienste angeboten. Und wir haben gestaunt, die Termine wurden ausgebucht. Wir mussten noch zusätzlich hier nachschieben, dass die Kolleginnen und Kollegen sich diesen Dienst erfahren dürfen, hörendes Gebet. Wichtig ist, dass auch die Prüfung, diese TÜV-Erfahrung von Gott an uns mehr Zeit brauchen kann, als man das denkt. Und diese Zeit sollte man auch zulassen und auch aushalten. Es ist keine verlorene Zeit. Wenn du merkst, Gott leitet dich so an, dass du noch ein bisschen mehr anschauen solltest in deinem Leben, in deiner Situation, bei deinem Charakter, bei deinem geistlichen Standing, dann nimm diese Zeit dir und lass dir auch an dir sozusagen etwas bewegen und ausbalancieren. Das Zweite, was noch wichtig ist bei diesem Punkt, das eigene Gewissen kontrollieren. Oh ja, wenn du anfängst, so auf dein Herz zu hören, wenn du anfängst, deine ganzen Schattierungen anzuschauen und zu hören, was dein Herz dir sagt, es kann sein, dass du das auch kontrollieren musst, weil das Herz, man spricht an der Stelle vom eigenen Gewissen, uns zu intensiv in eine Richtung führen oder verführen kann oder drängen kann. Je nachdem, wie man erzogen ist, welche Einflüsse auf einen sein Leben lang Wirkung hatte oder was gerade jetzt so in der letzten Zeit passiert ist. Es kann sein, dass unser Gewissen uns zu Unrecht irgendwo zwingt, was vom Evangelium her, vom Wort Gottes her, von seiner Sicht her gar nicht so ist. Man kann auch ein Sklave seines Gewissens sein. Deswegen muss man da schon ein bisschen kontrollieren und sagen, ich folge dem Ruf meines Herzens, aber ich möchte gerne darauf achten, dass ich mehr an den Tatsachen Gottes festhalte, an den Zusagen der Bibel und nicht auch irgendwo von meinem Gewissen in falsche Richtung getrieben werde. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass der Psalm 139 auch theologisch richtig endet. Nicht nur von dem Einklang, von dem ich vorhin gesprochen habe, sondern auch theologisch richtig endet, nämlich so, dass diese aufrichtige Bitte Davids das Tor für das Neue Testament ist. Der Mensch ist eine geniale Kreation eines genialen Gottes, aber es ist nicht alles gut in dem Menschen selbst drin. Und deswegen braucht der Mensch Gottes auch Gott in seinem Herzen. Und da startet das Neue Testament. David hat nun das Tor vorbereitet. Ich bin wunderbar, ich baue Mist, aber ich komme vor Gott und öffne mein Herz, erforsche mich und Gott kommt. Und geschichtlich oder geistlich geschichtlich kommt Gott noch ganz anders zu uns. Er kommt zu uns als Mensch auf diese Erde und damit direkt in unser Herz. Er erlöst uns von aller Schlechtigkeit, von der Sünde, von allem, was uns von ihm und von anderen Menschen und von uns selbst trennt. Und da kommt der Heilige Geist genau in das Herz des Menschen, dass Gott in uns wohnt, dass Gott mit uns im Alltag ist, dass Gott mit uns alle Schattierungen unseres Herzens mitbewegt und auch alle Fragen unseres Lebens mitdenkt und mitbegleitet. Und das ist schön, was dieses eine Gebet hier eigentlich bedeutet, geistlich-theologisch, ist neutestamentlich einfach genial. Und das ist unsere Wirklichkeit, auch bei dem Thema: Erforsche mich, Gott, prüfe mich, erneuere mich, führe mich auf dem ewigen Weg, denn dieser Weg ist wirklich ewig. So lasst uns die Jahreslosung 2025 sozusagen dreidimensional leben in diesem Jahr und darüber hinaus. Wir achten darauf, das ist die erste Dimension, wir achten darauf, was vom Heiligen Geist kommt und was nicht. Die erste Predigt. Man kann sagen, an dieser Stelle prüfen wir Gott. Was kommt von dir? Das möchte ich als Gutes behalten. Was kommt nicht von dir, von Menschen, Umständen oder auch meinem Gewissen? Das kann ich lassen. Wir prüfen die erste Dimension, Gott selbst. Die zweite Dimension, wir checken, was um uns herum läuft. Die zweite Predigt mit Markus. Was in der Welt läuft, was auf uns einfließt, was auf uns einstößt, was uns verführt. Und wie gestalten wir unsere Beziehungen? Also die Außenwelt und die Beziehungswelt, die zweite Dimension. Die dritte Dimension ist, und bei all dem geben wir Gott Einblick in uns selbst. Menschen schauen uns an, direkt, weil wir mit ihnen das Leben gestalten, das macht was mit uns. Wir bekommen ein Stück Einblick auch in uns selbst. Aber am Ende brauchen wir Gottes Einblick in uns selbst. Gott schaut uns, er prüft uns. Und in diese 3D-Dimension wünschen wir uns, dass wir die Jahreslosung richtig auskosten und richtig ausleben und erfahren, wie großartig mit uns Gott persönlich und gemeinsam unterwegs ist. Amen.